Deswegen ist, glaube ich, die Auswahl des richtigen Teams halt ganz entscheidend. Ich muss in die Zusammenstellung des Teams sehr, sehr viel Zeit investieren. Ich muss halt gucken, dass ich Kolleginnen und Kollegen mit an Bord bekomme, die gerade diesen kreativen, innovativen Part mitbringen. Und ich brauche aber, damit es nicht ein Innovationslab dabei entsteht, was schön Post-its klebt oder Mockups vortanzt, sondern etwas, was am Ende des Tages wirklich ein Geschäftsmodell umsetzt und dann auch skaliert, mir halt Umsetzungs-Know-how mit an Bord holen.
Bridging Perspectives, der Coaching Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
Er ist führender Experte in den Bereichen Organisation, Transformation und New Work. Als Head of Employee Experience bei der Atruvia AG setzt er sich dafür ein, die bestmöglichen Arbeitsumfelder für die über 5000 Mitarbeitenden zu schaffen. Er wurde mehrfach vom Personalmagazin als Top HR Influencer ausgezeichnet und von WorkPath die Top 25 New Worker gewählt. Darüber hinaus ist er Autor sowie Herausgeber zahlreicher Studien zu den Themen New Work, Zukunft der Arbeit und Innovationskultur. Herzlich willkommen, lieber Marc Wagner.
Freue mich sehr, hier zu sein.
Sehr gut. Wir sitzen hier in Frankfurt. Endlich einmal bei schönem Wetter in diesem Sommer. Und dann hat man natürlich auch gleich große Gedanken, wie geht die Welt weiter? Wie können Unternehmen sich weiterentwickeln? Wie kann man mehr Innovationskultur in Unternehmen bringen? Wie können wir Unternehmen zukunftsfähig machen? Und dein Gedanke, deine Antwort, dein Ansatz dazu ist Company Rebuilding. Und darüber möchten wir heute auch gerne sprechen. Kannst du vielleicht einmal kurz erläutern, wie kam es zu der Idee und was macht diesen Ansatz aus?
Zu der Idee von Company Rebuilding oder diesen Ansatz zu entwickeln, kam schon vor einiger Zeit. Der Ansatz, der ist ja mittlerweile schon ein paar Jährchen alt. Ich glaube, vor 5 Jahren sind wir damit rausgegangen, damals noch in der Beratungsrolle. Und der Hintergrund ist eigentlich zweierlei gewesen. Ist zum einen die Frage gewesen, wie bekommt man das, was sich hinter diesem Begriff Ambidextrie versteckt? Also zu sagen, ich muss ein Betriebssystem schaffen, was zum einen das Thema Effizienz im bestehenden Geschäft nicht vernachlässigt, aber zum anderen, wie du eben schon gesagt hast, Innovationen hervorbringt. Wie kriege ich das wie bekomme ich das am Ende des Tages umgesetzt und abgebildet in der Organisation? Das ist das eine. Und zum anderen, wie kann ich das, was ich gerade in einem etablierten Unternehmen habe, an Fähigkeiten, an Marktwahrnehmung, auch an Kundenkontakten etc., wie kann ich das sinnvoll nutzen, um mich insbesondere gegenüber neuen Playern zu positionieren? Und da ist dann damals aus einigen Brainstorming-Sessions, wo sehr viel Expertise halt eingeflossen ist aus Transformationsprojekten, ist dann letztlich der Company-Rebuilding-Ansatz entstanden, der genau versucht, das am Ende des Tages abzubilden. Und ich persönlich, um das schon mal vorwegzunehmen, glaube, dass dieser Ansatz genau in die aktuelle Zeit passt und die Voraussetzungen jetzt dafür geschaffen wurden.
Ja. Ich glaube das auch. Wir reden nachher so ein bisschen, wo stehen wir eigentlich in Summe. Es sind ja zwei Dimensionen, die du genannt hast. Die eine Dimension ist die Dimension zu sagen, Ambidextrie, wie schaffe ich diese Beidhändigkeit bestehendes, von dem man weiß, dass im Zweifelsfall endlich ist, so effizient wie möglich, so lange wie möglich weiterzubehalten, aber gleichzeitig die Kreativität, die ich brauche, um was Neues zu schaffen, diesen Raum zu geben. Das ist ja der eine Teil. Und den zweiten Teil, den ich auch sehr spannend finde, ist zu sagen, das Seelenheil liegt nicht darin, in Startups hineinzugehen, weil da gibt es eine Reihe von Vorteilen, aber auch eine Reihe von Nachteilen. Außerdem stehen wir für den etablierten Mittelstand hier im deutschsprachigen Raum, sondern wie kann man es schaffen, dass wir diese etablierten Unternehmen auch diese Möglichkeit geben, weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, die zweite Dimension.
Ja, ne? Genau.
Können wir vielleicht mal so ein bisschen, also wenn wir ein bisschen mal vielleicht über die Bausteine sprechen an der Stelle, ja, und dann gehen wir über die anderen Themen auch Stück für Stück rein. Was macht es sozusagen aus, diese Bausteine, um die beiden Dimensionen auch, sagen wir mal, entwickeln zu können, um da sozusagen auch eine positive Entwicklung für das Gesamtunternehmen erzielen zu können?
Genau, lass mich vielleicht erstmal auf diesen Aspekt eingehen, weil ich persönlich finde den sogar noch den zentraleren, dass gerade etablierte Unternehmen einen Vorteil haben gegenüber neuen Playern und wie man den letztlich nutzen kann. Die Idee hinter Company Rebuilding ist ja, dass ich nicht auf der grünen Wiese ein Startup entstehen lasse, weil Startups, das wissen wir ja, können erfolgreich sein, aber rund 99% sind es am Ende des Tages nicht. Also ist für ein etabliertes Unternehmen einfach keine sinnvolle Risikoposition oder zumindest nicht die alleinige Risikoposition, um in Innovation zu gehen, sondern vielmehr die Frage, wie kann ich die Fähigkeiten des Unternehmens nutzen, des bestehenden Unternehmens und trotzdem etwas Neues entstehen lassen, was sehr flexibel auf Marktbedingungen reagiert. Und die Idee hinter Company Rebuilding ist zu sagen, ich bilde einen Nukleus, also ich bilde eine neue Einheit und bilde die genau auf Basis von Kompetenzen, die ich in meinem bestehenden Unternehmen habe. Also ich wende quasi einen High-Performing-Team-Ansatz, wenn man so will, wende ich an, stelle mir ein diverses Team zusammen aus unterschiedlichen Fähigkeiten, insbesondere auch Umsetzungsfähigkeiten, da gehen wir vielleicht dann gleich nochmal drauf ein, und gründe von daher diese Einheit mit Kolleginnen und Kollegen aus dem bestehenden Unternehmen und gründe diese am Ende des Tages auch mit der Möglichkeit, zurückgreifen zu können auf die Assets des bestehenden Unternehmens. Ich glaube, das ist was, was dann nochmal den Unterschied oder auch den Vorteil gegenüber, ja, sagen wir, klassischen Start-up-Strukturen ausmacht.
Aber ist das nicht ein bisschen Fluch und Segen? Weil vielleicht sind die Personen mit diesen großen Erfahrungen auch verhaftet in den alten Strukturen auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Vielleicht fehlen da ja auch noch drei Fähigkeiten.
Genau, deswegen ist, glaube ich, die Auswahl dieses Teams, da gehen wir in dem Ansatz oder eigentlich auch in jedem Impuls immer wieder drauf ein, ist die Auswahl des richtigen Teams halt ganz entscheidend. Also zu sagen, ich muss in die Zusammenstellung des Teams sehr, sehr viel Zeit investieren. Ich muss halt gucken, dass ich Kolleginnen und Kollegen mit an Bord bekommen, die gerade diesen kreativen, innovativen Part mitbringen. Und das kann dann im Zweifelsfall halt auch mal jemand sein, den man sich von außen dazu holt. Und ich brauche aber, damit es nicht ein Innovationslab dabei entsteht, was schön Post-its klebt oder Mockups vortanzt, sondern etwas, was am Ende des Tages wirklich ein Geschäftsmodell umsetzt und dann auch skaliert, mir halt Umsetzungs-Know-how mit an Bord holen, dass ich sehr, sehr häufig in bestehenden Strukturen schon vorfinde. Denn das, was Kolleginnen und Kollegen, die halt in Strukturen, in etablierten Strukturen, die darin bereits gearbeitet haben, mitbringen, ist ja genau die Fähigkeit zu wissen, okay, was brauche ich denn, um es dann wirklich auch am Ende des Tages auf die Straße zu bringen.
Hast du Beispiele, wo sowas gut funktioniert hat? Was macht es immer einfacher, wenn man am Praxisbeispiel sozusagen das diskutiert?
Also es gibt ein Beispiel, das ist so mein Lieblingsbeispiel, kommt aus dem Chinesischen. Meine Familie, ja, wie, oh Wunder, meine Familie hat ja einen chinesischen Hintergrund, von daher liegt mir das sehr nahe. Nee, Spaß beiseite, viele spannende Unternehmen, gerade wenn es um agile Strukturen geht, findet man ja in China, und ein Beispiel davon ist Haier. Ja, Haier ist ja, so eins der größten White Goods Unternehmen der Welt.
Also Haier.
Genau.
Also, die auch jetzt gerade ganz viel Werbung machen während der EM.
Ich glaube, das ist Alibaba, aber es sind nur noch Chinesen, genau.
BYD.
BYD, genau.
BYD, es ist Alibaba,
Alipay.
Alipay. Es ist Haier. Es ist unglaublich, welche chinesischen Marken gerade da wahnsinnige Brandwerbung machen.
Und aber das bei der Fußball-EM, genau.
Also Fußball-EM Europa.
Genau. Ja. Sollte uns zu denken geben. Nee, Haier ist nicht nur eins der größten Unternehmen in diesem White-Goods-Bereich. Also White-Goods heißt Klimaanlagen, Kühlschränke etc., sondern ist auch eins der mit Abstand innovativsten Unternehmen und stand mal in einer vor ziemlich großen Herausforderungen, war in einer großen Krise, als diese Good-Enough-Strategie, die in China lange Zeit galt, so im Sinne von, solange das Ding einigermaßen funktioniert, ist es okay, nicht mehr funktioniert hat
als Strategie. Wenn man Strategie. Copycat macht, geht das, aber irgendwann will man, wie die Japaner ja auch dann irgendwie eine Innovationsleadership gehen.
Und da gibt es auch sehr legendäre Stories zu. Zu dem Zeitpunkt hat der damalige CEO, und ich glaube, heute ist er Aufsichtsratsvorsitzender, einen sehr radikalen Schritt gewagt, hat nämlich gesagt, ich unterteile das gesamte Unternehmen, ich glaube, waren so um die 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in kleine sogenannte Micro-Enterprise.
Ja.
Strukturen, so um die 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehr eigenverantwortlich und dezentral organisiert Wertschöpfung betreiben und im Zweifelsfall auch in Netzwerkstrukturen betreiben. Ich drehe darüber hinaus die Pyramide um. Das heißt, ich sage, die Kolleginnen und Kollegen, die direkt an der Front unterwegs sind, also in den Serviceeinheiten, in den Produktionseinheiten, die sind für mich, die oben sind. Und ich als Vorstand und Querschnitt, ich bin quasi unten. Und ich sorge auch dafür, dass diese Querschnittsfunktionen Richtung Kundinnen und Kunden verrechnet werden. Und nehme sehr, sehr viel an administrativen Themen raus. Also viele der Diskussionen, die wir ja gerade im Kontext von KI auch führen. Und von daher hat Haya vieles von dem gemacht, was sich hinter Company Rebuilding verbirgt, nämlich zu sagen, ich setze auf dezentrale, regionale Strukturen, die sehr dicht am Kunden sind. Ich setze auf sehr
quer durch alle Wertschöpfungsebenen.
Genau. Ne? Quer durch alle Wertschöpfungsebenen.
Ja.
Ich setze auf sehr schlanke Teams, die sehr unternehmerisch agieren. Und ich setze auf die Assets im Unternehmen. Also Haya hat etwas etabliert, was sich die Platform of Talents nennt. Also sagen quasi, ich bin als Unternehmen eigentlich eher eine Art Marktplatz, ja, in der Talente mit Challenges zusammenkommen, ja, und stelle es dann quasi je nach Bedarf optimal
zusammen.
Sehr skill-based. Ja. Natürlich auch mit einem hohen Maß an Transparenz über Performance etc., ja, wo man immer überlegen muss, ist davon alles übertragbar. Aber so die Grundlogiken von Haya sind genau die, die hinter Company Rebuilding sich verbergen. Und vielleicht ein zweites Beispiel, wenn ich kurz noch darf, ist Supercell, was diesen Zell-Charakter schon im Namen trägt. Supercell ist, ich weiß nicht, kennst du Clash of Clans?
Nee.
Das Mobile Game.
Okay.
Also
Gaming.
Gaming.
Ja, ich bin genau draußen. Ich bin so in der Natur gerne.
Ja, ehrlich gesagt, ich habe es durch meinen Sohn damals kennengelernt, muss ich ja zu meiner Ehrenrettung sagen. Nee, ist so eins der erfolgreichsten Online-Games. Okay. Hat auch dieses Prinzip der Mikrotransaktionen, ja, populär gemacht, ja, wo man halt quasi kleine Nuggets sich dann hinzukaufen kann.
Und die Mutter heißt Game. Supercell.
Genau, das Unternehmen heißt Supercell, ja, kommt aus Skandinavien, sind glaube ich so um die 350 okay. Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter.
Haya
hat um die 50.000, 60.000.
Okay, also das war mal beides schon genau. Groben Unternehmen. Das eine ist ein Konzern, das andere ist aber durchaus ein guter Mittelständler.
Guter Mittelständler, der sehr erfolgreich ist, weil neben Clash of Clans war das zwar lange Zeit das erfolgreichste Mobile Game und ich glaube auch immer auf Platz 1 im Apple App Store haben die halt noch diverse andere dieser Games rausgebracht. Und die sind de facto organisiert ebenfalls in kleinen Zellstrukturen, 15 bis 20 ja. Personen, ja, die halt also Spielerentwicklungsthemen vorantreiben, ja, ebenfalls sehr eigenverantwortlich, sehr dezentral. Und was bei denen spannend ist.
Aber das ist der eine Teil, der ist nicht komplett, oder haben Sie sich komplett nach der Zellstrukturlogik aufgestellt?
Komplett.
Komplett, okay.
Wir sind komplett
okay.
danach.
Sorry.
Ja. Genau, haben
ja.
sich komplett danach,
ja.
danach aufgestellt. Von daher merkst du bei diesen Beispielen, es gibt noch andere, also wie eine Goa oder auch eine ABB hat das nach meinem Kenntnisstand lange Zeit gemacht, die ähnlichen Mustern folgen, ja, die immer darauf aufsetzen, ich nutze die Kompetenz im eigenen Haus, erster Punkt.
Ja.
Ich nutze die große Power von kleinen Strukturen, die in ein Netzwerk, in einem verbundartigen Struktur organisiert sind, ja, und sehr dicht am Kunden sind. Und ich nutze das Ganze mit einem ganz, ganz geringen Overhead, also mit, ja, sehr, sehr schlanken Prozessen.
Ja.
Und de facto sind wir jetzt in ein Zeitalter gekommen, aus meiner Sicht, wo gerade mit KI und Ähnlichem solche Strukturen noch viel einfacher abbildbar sind.
Weil viele administrative Prozesse einfach dann automatisiert werden können.
Weil es eigentlich zwei, ja, Sachen gibt. Du hast zum einen ja viele kleine Einheiten in einem netzwerkartigen, ja, Struktur koordinieren,
ja,
musst,
ja,
hast du halt einen riesen Kommunikations- und Kollaboration. Sagen,
ja,
okay, ich bringe die alle auf Spur, ich bringe die zusammen, ich organisiere sie, ich steuere sie.
Ja,
das
kann ja. Also ja. Das ja. Quasi, ja. Verstehe.
Und zwar vor 15 bis 20 Jahren war das halt sehr schwer abbildbar, ja, beziehungsweise
weil
mit
so viel
hohem Aufwand.
Zellen hat eine Excel irgendwann nicht mehr, um das alles abzubilden. Ja.
Um in dieses schöne Beispiel zu
nehmen. Ist ein wunderbares Beispiel. Ja. Ist denn GE mit seinem Diversifikationsansatz, ist das eine Art Vorläufer?
Ist halt die Frage, ob du Diversifikation mit Company Rebuilding in Verbindung bringst,
okay,
oder übereinander,
ja,
bringst, weil die Frage ist, das ist ja nochmal ein anderer Aspekt, baust du quasi ein extrem diverses Portfolio, was ja aus Risikogesichtspunkten grundsätzlich gut ist.
Ja.
Ja?
Ja.
Also dieser schöne Spruch, den ich auch noch gelernt habe in der Uni, don't put all your eggs in one basket.
Ja.
Ja? Aber ich würde den Aspekt bei Company Rebuilding eher ein bisschen anders sehen. Also
okay,
Hire zum Beispiel ist ja immer noch ein fokussiertes Unternehmen. Supercell ist mit Mobile Games, würde ich jetzt auch sagen,
noch fokussierter.
Mittlerweile ist Tencent dran beteiligt, ist ein chinesischer, also eigentlich das chinesische Kommunikationsunternehmen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die jetzt auch diverser unterwegs sind, aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Aspekt.
Weil was mir bei der GE-Gedanke war, mehr zu sagen, wir versuchen in kleineren Einheiten zu sein, per se. Also es gab ja keine Zentralfunktion, sondern die Funktionen wurden ja immer repetitiert. Also auch Finanzfunktionen, HR-Funktionen, Sales-Funktionen wurden auf die einzelnen Portfoliounternehmen verteilt. Du hast da, ja, und dann wurde natürlich immer, das Portfolio muss erfolgreich sein, eins, zwei im Markt ansonsten stellt ein, aber der Gedanke war ja immer eher in kleineren, schlagkräftigen Einheiten zu arbeiten. Also im Vergleich zum klassischen Holding-Ansatz, wo man versucht, oben was zu zentralisieren über Shared Services.
Ja, ich glaube, es sind so zwei Sachen. Zum einen musst du natürlich schauen, nutzt du für bestimmte Querschnittsthemen und das zeigen halt, ich meine, Supercell ist eine kleinere Einheit. Bündelst, um Synergien zu nutzen und dann de facto die Kompetenzen und die Ressourcen ziehst für die dezentralen Aktivitäten. Plötzlich wieder beginnt, Redundanzen aufzubauen.
Ja.
Der zweite Punkt ist der, dass ja gerade amerikanische an vielen Stellen dafür bekannt sind, dass sie eher sehr zentralistisch unterwegs sind und mit einer sehr einheitlichen Strategie versuchen, in lokale, regionale Märkte zu gehen, was im Zweifelsfall halt nicht erfolgreich ist. Also gibt es für mich so ein schönes Beispiel, der Markteintritt von McDonald's versus dem Markteintritt von KFC. KFC hat nach meinem Kenntnisstand eher die regionale Zellstrukturlogik verwendet und sich stark an regionale Bedarfe in Asien angepasst, die halt nicht sind, sich einen Beefburger zu nehmen, sondern halt auf regionale Besonderheiten.
Aber sind die erfolgreicher als McDonald's in Asien?
Viel, viel erfolgreicher.
Okay, weil in Deutschland würde ich es eher andersrum sehen.
In Deutschland ist es definitiv anders, aber du warst zumindest vor 5 Jahren, als ich das letzte Mal in Shanghai gewesen bin, McDonald's ist da de facto überhaupt nicht in Erscheinung getreten, KFC dagegen sehr stark, was für mich auch sehr stark für diese Art von dezentraler, kundenorientierter Struktur spricht.
Jetzt haben wir einen kleinen
kleinen Company-Rebuilding-Ausblick.
Genau, beziehungsweise Sidekick in Richtung alten Konzepten, also jetzt den Portfolio-Konzepten. Wenn du sagst, also wir kamen ein bisschen über den Gedanken Transformation, wir kamen ein bisschen über den Gedanken Innovation. Zu sagen, man baut kleine, schlagkräftige Einheiten auf, die sich, sagen wir mal, unabhängig voneinander bewegen, weil es gibt irgendwie bei Schumpeter irgendwie eine gewisse Größe, ab dann wird es ineffizient. 30 ist jetzt mal so eine Klassenstärke, sage ich mal. Ist das für Teile von Unternehmen, kann ich das gut nachvollziehen? Gab es ja und gibt es ja auch schon. Diese Konsequenz, das über alles zu machen, das ist ja auch dein Plädoyer dann. Ne? Also immer über Zellen zu kommen, immer zu sagen, ab einer gewissen Größe soll die Zelle sich bitte teilen, damit Ineffizienten rausgenommen werden. Ist das sozusagen das, wofür du plädierst, über alles, oder siehst du da irgendwie so einen Mittelweg, sage ich mal?
Wenn du mich so am Anfang gefragt hättest, als wir den Ansatz entwickelt haben, hätte ich erstmal pauschal gesagt, grundsätzlich über alles. Heute würde ich das differenzierter sehen. Also ich glaube, diese Strukturen eignen sich stärker für die Fragestellung, wie kriege ich Innovationen auf die Straße? Weniger für die Fragestellung, wie kriege ich ein Legacy-Geschäft oder ein Bestandsgeschäft immer effizienter gestaltet. Ja. Also dafür eignen sie sich auch in gewisser Weise, weil du natürlich dadurch die Chance kriegst, dich gerade von administrativer, ich wollte schon fast sagen, Schlacke zu befreien, indem du sagst, hey, ich lasse in gewisser Weise vom Grund auf etwas Neues entstehen, ohne dabei das Alte zu vernachlässigen, mal so pauschal gesagt. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich eher eine Frage, wie kriege ich Innovationen auf die Straße und in eine Umsetzung und vermeide das, was ich viel bei diesen Innovationslabs habe, nämlich zu sagen, ich ende immer da, wo es dann beginnt, drauf anzukommen, nämlich beim Thema Umsetzen und Skalieren.
Ja.
Ich glaube, der zweite wichtige Punkt, oder der, zweite relevante Punkt dabei ist der, und das hatten wir so ein bisschen im Vorgespräch gestriffen, dass gerade in Zeiten wie diesen, wo es disruptive Veränderungen gibt, wie jetzt durch KI oder Multikrisen, wie auch immer man dieses Zeitalter nennt, doch sehr stark zurückgeschwungen wird Richtung reiner Effizienz. Ja?
Ja,
also gerade in, ich nehme das zumindest in Deutschland wahr, dann kommen wir die Effizienzprogramme, dann kommen die Personalabbauprogramme.
Also allen, mit denen du sprichst, sagen, in Deutschland wird gerade auf der Effizienzschiene vorangetragen, ja. Während die gleichen Innovationsunternehmen, mit denen ich spreche, die Innovationen helfen, sagen, in den USA wird gerade Milliarden und Abermilliarden einfach in Innovation, natürlich, sagen wir, im Silicon Valley vor allen Dingen KI reingesteckt. Keine Ahnung, was rauskommt, aber irgendwas wird schon rauskommen, während wir hier im Prinzip die Zukunft gerade ein bisschen, ich will das nicht überpauschalisieren, aber wo schon Tendenzen sind, dass in vielen Branchen da eher zurückhaltend
genau, stattfindet. Genau, also deswegen glaube ich persönlich, dieses sich darüber im Klaren zu sein, dass Ambidextrie gerade in Krisen eine große Rolle spielt und man das Thema Zukunft, nämlich in Innovation gehen, bloß nicht vernachlässigen sollte, ist ganz wichtig. Und ich glaube, auch da zahlt dann dieser Company-Rebuilding-Ansatz drauf ein. Übrigens in Bezug auf Deutschland, glaube ich persönlich, kommt noch ein zweiter Punkt im Vergleich zu den USA und anderen Ländern dazu, dass wir uns einfach nicht gut verkaufen an vielen Stellen. Ja, also wir sind dann immer direkt sehr negativ und das ist irgendwie, wenn man sich die Presse anschaut, überwiegt so der Abgesang auf Deutschland gefühlt. Ja. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir da selbstbewusster unterwegs sind und die Positivbeispiele, die es, glaube ich, zuhauf gibt, gerade im Mittelstand stärker nach außen kehren. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Randnotiz.
Ja. Eigener Podcast.
ja, genau. Nee, weil man das ja auch merkt. Ich glaube, gerade beim Thema, und deswegen passt es dann vielleicht doch wieder, gerade wenn wir über Innovationen sprechen und über die Zukunft, geht es ja auch um den Optimismus und geht es ja auch um darum, Positives zu verkaufen. Und ich glaube, das machen wir neben dem, dass wir jetzt wieder so stark auf Effizienzthemen zurückgehen, halt auch zu wenig, dass wir halt aufzeigen, wo läuft es gut, wo läuft es positiv, wo gibt es diese Strukturen, die aus meiner Sicht im Mittelstand ganz, ganz viel vertreten sind. Das so als zweite Randnotiz.
Nee, verstehe ich, aber sozusagen, wenn wir über die Company Rebuilding, den Ansatz, also über den Ansatz sprechen, hattest du ja auch gerade schon gesagt, dass du vielleicht bei dem bestehenden Geschäft, wo es doch auch um Effizienzen geht, entweder sagst du, wir bauen es einmal nochmal neu zusammen, um zu gucken, was kann man sozusagen rausnehmen? Das ist ja auch ein klassischer Ansatz, wenn ich irgendwie versuche, in Effizienz zu gehen.
Ja, absolut.
Weil man sich aber so viel eingeschlichen hat. Auf der anderen Seite sagt man auch, never change a running system. Also wenn man irgendwie, muss ich da jetzt noch aufwühlen, wo es gerade gut läuft, versus stecke ich meine Energie nicht in das hinein, wo ich eine ganz andere, also wo meine Zukunft drin liegt. Und das ist ja schon anspruchsvoll genug, weil eines der großen Knackpunkte ist ja immer, dass die einen, die viel Geld verdienen irgendwie und sich dann irgendwie an strenge Regeln halten müssen, mehr oder weniger, dann wird ja immer gesagt, und die anderen Kreativen können sich alles erlauben, da kommt kein Euro raus erstmal. Ne? Also ich übertreibe das jetzt, aber du weißt, was ich meine. Man braucht mit Sicherheit eine andere Kreativität, weil wenn ich nicht weiß, was mein Ergebnis sein soll, aber ich weiß, ich muss irgendwas ausprobieren, und wenn ich wirklich unternehmerisch sein möchte, wenn ich wirklich disruptiv sein will, dann muss ich auch anders vorgehen. Im Mindset, dann muss ich anders vorgehen. In der Bewegung, da brauche ich eine ganz andere Logik. Ich brauche eine gewisse Resilienz in mir selbst, weil ich nach 50 Fehlschlägen nicht einfach nach Hause gehe und sage, was ein Mist, sondern sage, hey, der 51. Mal wird es klappen. Oder der 151. Mal, ist auch egal, aber irgendwann klappt es. Sind, wenn man im Company Rebuild sozusagen das so aufbaut, neue Zellen, wie du gesagt hast, sind diese Menschen denn da wirklich in Unternehmen vorhanden, in etablierten, oder muss man da eine Mischung fahren zwischen denen, die man schon hat, und neue sozusagen durchaus auch einstellen, frisches Blut dazu bringen?
Ich glaube, viele der Beispiele, von denen ich eben gesprochen habe, haben es ja tatsächlich, zumindest soweit ich da Einblicke habe, aus sich heraus geschafft, weil es de facto dann ja eine Transformation gewesen ist in eine andere Struktur, also in einer Art Winfried Felser würde von Kompetenznetzwerk sprechen. Das Bild passt da eigentlich an der Stelle ganz schön. Ich glaube, wenn man es jetzt überträgt auf, und das soll ja genau der Punkt sein, zu sagen, ich will halt nicht wieder in diese Radikaltransformation, ich will nicht in etwas reinlaufen, wo die Gefahr besteht, dass es zu Beginn startet, als das ist quasi das Heilsversprechen, um in die Zukunft zu gehen, und nachher wird es halt ein Standard-Effizienz-Restrukturierungsprojekt. Dann persönlich, glaube ich persönlich dran, kommt es wirklich auf den Mix an. Also zu sagen, ich hole mir jemanden im Zweifelsfall auch dazu, der vielleicht mehr das Unternehmergehen trägt, aber ich bringe ihn oder sie in Kontakt oder in Verbindung mit Leuten, die das etablierte Geschäft kennen, die vielleicht auch wissen, wo die Stolpersteine sind. Also ich glaube, auch an der Stelle macht es der Mix, also macht es die Diversität aus. Weil das ist ja oft der Nachteil von Startups, ja? Also die sind mit tollen Ideen unterwegs, super visionär, aber wissen am Ende des Tages nicht, wo sind die Stolpersteine bei der Umsetzung und scheitern dann am Ende des Tages.
Ja. Oder die Vision war zu groß und scheitern auf dem...
Oder sie kramen keinen Zugang, ja? Ich meine, das ist ja auch der Punkt, wenn du etabliertes Unternehmen... Ich hoffe zumindest im besten Fall eine positive Marktwahrnehmung und letztlich einen Zugang zu potenziellen Kundinnen und Kunden.
Wenn wir jetzt sagen, wir versuchen es mal so rauszuschneiden, nehmen fürs neue Geschäfts, für neue Geschäftsideen, die jenseits von dem sind, wie man bestehende Produkte noch ein bisschen besser macht. Ja? Sondern sagt, okay, komm, lass uns mal gucken, wie kann man mit unseren Assets, wie kann man mit dem, was man gehört hat, etc. vorgehen. Sagst du, Klassenverbandsgröße 30, wir suchen die zusammen maximal. Gibt es eine Minimalgröße?
Also vielleicht erstmal zu den 30. Die 30 kommen ja jetzt stark so aus diesem Hire Case.
Okay,
also grundsätzlich, es gibt ja diese berühmte Dunbar-Number, um die auch noch schnell reinzuschmeißen an der Stelle. Es war ganz witzig, als wir das Konzept entwickelt haben, haben wir irgendwie so ein Gefühl gehabt, so irgendwie 100, 150, das ist noch irgendwie sowas, das kriegt man gut gehandelt und irgendwie darüber wird es total anstrengend. Und es gibt halt tatsächlich eine Zahl, die, wie gesagt, die Dunbar-Number, die halt besagt, ich bin in der Lage zu, ja, so um die 150 Menschen ein stabiles Netzwerk aufzubauen. Ja. Und darüber hinaus brauche ich dann Hilfskonstrukte. So, und Hilfskonstrukte im Unternehmenskontext ist halt der Aufbau von Strukturen, Hierarchie, der Aufbau von Overhead und Administration. Und von daher war lange Zeit oder ist lange Zeit jetzt auch für uns, die das Konzept damals entwickelt haben, diese 150 haben so im Raum gestanden. Wenn du mich jetzt heute fragst, würde ich sagen so, 150 ist auch schon eine ganze Menge.
Ja, ich 100, so 90 bis 110.
So, ja, genau, also wie auch immer. Also ja, auf jeden Fall nicht irgendwie mehrere Tausend, wo du sagen kannst, da kann ich eine stabile Beziehung zu aufbauen. Deswegen würde ich sagen, gerade für, und wie gesagt, wir reden hier über Innovationsthemen, für neue Themen ist das, glaube ich, eine gute Größe am Ende des Tages. Eine Minimalgröße halt, irgendwann startet halt so eine Einheit. Und ob das dann jetzt 4, 5 oder 10 sind, das hängt auch dann letztlich ja von den Produkten ab. Ja.
Welche Fähigkeiten braucht diese Zelleinheit?
Ich glaube, das wandelt ja so ein bisschen über die Zeit. Ja, also ich glaube, aus den Erfahrungen, die ich auch so ein bisschen, ich komme ja auch ursprünglich aus dem Gründungs- und Start-up-Kontext und habe da auch mein Lehrgeld gezahlt. Und muss ehrlich sagen, es ist gut, relativ früh Menschen mit an Bord zu haben, die sich mit, also die ein gutes Gefühl haben für den Markt und was ist wirklich verkaufbar, wo sind Menschen bereit, Geld für zu zahlen, jetzt mal so platt gesagt. Und auch, was sind Stolpersteine in der Umsetzung? Weil es sehr selten scheitert, nach meiner Beobachtung, an, ich habe eine coole Idee und ich kriege vielleicht die ersten Test-User, aber sehr häufig dann scheitert, daraus ein skalierungsfähiges Geschäft zu machen, das so schnell wächst, dass nicht irgendein Angreifer schneller drauf springt oder einem halt die Luft ausgeht oder man halt einfach am Kundenbedarf vorbei unterwegs ist. Deswegen glaube ich persönlich, ist es total wichtig, frühzeitig Menschen mit Umsetzungsexpertise mit an Bord zu haben.
Also Umsetzungsexpertise, man kann ja sagen, auf der einen Seite, man baut ja ein neues Geschäftsmodell auf, Geschäftsfeld auf. Ja, wenn man dann überlegt, dann brauche ich einmal, je nachdem, was es für ein Produkt ist, natürlich Fähigkeiten. Ich muss es aus dem Markt herausdenken, sagst du, aus dem Kundennutzen heraus, einen USP haben. So, dann muss ich aber relativ schnell wahrscheinlich irgendwie gucken auch, wie komme ich in Pricing, wie komme ich in Marketing, wie komme ich in Sales. Das sind ja dann sozusagen irgendwie, weil an Umsatz ist noch kein Unternehmen kaputt gegangen. Ja? Und das ist ja das, was du auch sagst. 2 Testkunden ist eine Sache, die kenne ich vielleicht auch noch, aber dann sozusagen in regelmäßigen Sales reinzugehen. Das heißt, dein Plädoyer ist auch beim Company Rebuilding, diese Bereiche nicht als F&E oder als sagen wir mal, Produktentwicklungseinheit aufzusetzen, sondern schon wirklich als vollständig, du brauchst jetzt nicht, du brauchst keine HR-Abteilung, du brauchst keine Finanzabteilung unter Umständen. Finanz vielleicht schon, ja, aber am Ende sagst du, das kann ich mir noch irgendwie zuholen aus dem Unternehmen. Aber ich brauche die Gesamtfähigkeit, damit ich weiß, wie ich Geld damit verdienen, wie ich Geld verdienen kann und die Kosten mir nicht um die Ohren fliegen.
Und wie ich halt schnell skaliere.
Ja, und das schnell skalieren, was ist das für eine Funktion? Ist das eine Funktion, ist das eine Fähigkeit der Mitarbeitenden? Wahrscheinlich Fähigkeiten.
Das ist eine Fähigkeit. Das ist eine Fähigkeit. In Märkten zu denken.
In Märkten zu denken und in Schritten zu denken.
Ja.
Entwicklungsschritten zu denken. Zu sagen, wenn ich hier die Piloten habe, was mache ich als nächstes? Dass man da, ich glaube, was ganz spannend wahrscheinlich wäre, da so ein Case mal reinzugucken bei BioNTech. Ja, die ja dann auf einmal aus dem Nichts heraus irgendwo mal in Marburg eine Fabrik gekauft haben und dann geguckt haben, wie kriegen sie die Produktion einfach schnell dann ans Laufen. Ne?
Ja.
Genau, das heißt sozusagen, dein Plädoyer ist Zellteilung, die Zellen mit den richtigen Fähigkeiten zu haben. Dein Plädoyer ist, lass uns mal bitte für etablierte Unternehmen denken. Arbeiten in dem Company Rebuilding die etablierten Unternehmen auch mit Startups zusammen? Brauchen die das nicht?
Klar,
mögen die sich nicht?
Klar, ich meine, das ist ja dann, wenn du den Blick über das eigene Unternehmen hinaus aufmachst, das haben wir ja auch beschrieben, das waren ja auf der Coppertree Convention, hatte ich das ja auch vorgestellt, zu sagen, der Gedanke ist natürlich, das Ganze im Ökosystem zu machen, also zu sagen, ich habe etwas, eine Vision, ein Purpose, wie auch immer ich das formuliere, das am Ende des Tages nicht nur sich speist daraus, dass ich die richtigen Leute zusammenbringen in einem diversen Team mit besagten Umsetzungsfähigkeiten und geringem Overhead, sondern dass ich halt so attraktiv bin, dass ich halt auch andere Player anziehe. Und andere Player sind im Zweifelsfall halt auch andere Startups, auch andere etablierte Unternehmen. Es ist ganz klar ein partnerschaftlicher Ansatz.
Wenn man in so Ökosysteme oder Plattformen denkt, hast du da auch ein Praxisbeispiel?
Also alle Beispiele, die ich eben genannt habe, sind solche Beispiele. Ja, also vor allen Dingen Hire arbeitet sehr intensiv mit Partnern zusammen. Also das ist de facto ein Partner-Ökosystem.
Die sind ja jetzt, sagen wir mal, ein Kühlschrank. Was ist das Ökosystem des Kühlschranks?
Was ja diverse Teile, also ich stecke jetzt nicht in der Kühlschrankproduktion drin.
Okay, also das ist so Lieferketten, das ist sozusagen nicht ein Nutzen gedacht. Also ich würde sagen, man arbeitet im Supermarkt zusammen und setzt eine KI rein, die dir sagt, mit den drei Dingern kannst du dieses kochen und da wird schon bestellt als nächstes, das wird morgen geliefert. Also sozusagen, es geht dann mehr in dem Produkt zu überlegen.
Genau.
Ja, okay, verstehe.
Genau. Aber bei digitalen Dienstleistungen, wie du sie jetzt beschreibst, kannst du natürlich auch sagen, hey, dann habe ich halt noch eine Top-Dienstleistung, die ich halt entsprechend bepreisen kann.
Ja, na, ich hatte mich letztens mit jemandem aus der Fahrradindustrie unterhalten, das ist so ein weltweiter, also die stellen, einer der Marktführer in den Fahrradsegmenten, und die überlegen einfach, wie sie das Ökosystem Fahrrad weiterentwickeln. Ja? Weil nehmen wir an den Helm, wenn du stürzt beim Helm, dann habe ich eine Notruffunktion und auf einmal bin ich in einer anderen Welt drin. Ne? Der gesamte Service, das ganze Thema Lifestyle, das ganze Thema Health, da entwickeln sich sozusagen Ökosysteme um das Thema Fahrradmobilität drumherum.
Ja.
Und die gehen weit weg von Lieferanten, die gehen ein gutes Stück weiter. Wie könnte das, was ist der Kundennutzen für morgen und wie entwickle ich mich dort weiter?
Genau, ich glaube, das ist dann genau ein Beispiel für das, was letztlich hinter der Company Rebuilding-Idee steckt. Ja? Also denken in Ökosystemen, aber nicht denken im Ökosystem, ich muss alles von Grund auf neu entstehen lassen, sondern ich kann bestehende Fähigkeiten nutzen und habe einen Vorteil als etabliertes Unternehmen.
Das heißt, Partnering ist eigentlich auch, also ich denke zu laut, Partnering ist eigentlich auch dann eine der Kernfähigkeiten, die man eigentlich auch noch weiterbringen
kann. Ist ja eine, also wenn man das jetzt mal, wenn man jetzt mal wechselt aus dem Thema Organisation und Systemsicht und mal auf die individuelle Sicht geht und sich mal anschaut, was sind die Top-Fähigkeiten in der Zukunft, da sehen wir, also World Economic Forum bringt das ja regelmäßig raus, da merkt man ja, dass so fachliche Fähigkeiten oder so klassisch analytische Fähigkeiten, dass die immer mehr in den Hintergrund treten, weil das ja Dinge sind, die jetzt die Technologie machen kann. Und mittlerweile treten nicht nur menschliche Fähigkeiten, emotionale Intelligenz etc. nach vorne, sondern halt genau die Fähigkeit, komplexe Probleme zu erschließen, in Ökosystemen zu denken und zu netzwerken. Was ich ganz spannend fand, dass die Fähigkeit zu netzwerken mittlerweile als eine der Kernfähigkeiten angesehen wird auf einer individuellen Ebene.
was denken, weil das die Grundvoraussetzung ist, damit ich ein Ökosystem denken kann.
Genau, weil ja, den Rest, also ich meine, alleine was machen, das brauche ich ja in der bringt ja keinen wirklichen Vorteil mehr. Das kann im Zweifelsfall die Technologie machen.
Was ist die Fähigkeit, was muss ich können, um Netz zu werken?
Muss ich fehlen können, um zu netzwerken, ist eine gute Frage. Was müssen wir können, um zu netzwerken? Ja, das sind, glaube ich, rein menschliche Fähigkeiten, genau, ne? Die ich mitbringen muss. Also deswegen da auch auf die Frage hin, gibt es noch einen Platz für Menschen, die im Moment ja viel gestellt wird? Und habe ich einen Differenzierungsvorteil als Mensch? Ja, den habe ich. Ja. Nämlich einen sehr menschlichen Differenzierungsvorteil, dass ich nämlich zu anderen Menschen mich connecte.
Genau, aber es hat ja auch was mit Partnerschaften funktionieren dann gut, wenn man auch an den anderen denkt, ne? Wenn man nicht nur an den eigenen Vorteil. Ja,
weil das aber ist, das meinte ich mit
Menschen. Das ist eine ernste Frage. Das ist eine ernste Frage, weil ich stelle mir immer die Frage, okay, was ist das, was wir den Kindern mitgeben? Ja, und worauf wir sie sozusagen, welche Unterstützungsrahmen wir vielleicht geben können, wo können wir helfen an der Stelle? Ja, so, und das ist natürlich das Ganze. Klar, wir reden über Empathie, klar, wir reden über Kreativität. Aber es ist natürlich auch eine Grundlogik zu sagen, wenn ich mit dir zusammen partnern möchte und ich meine das ernsthaft dann über mehrere Jahre, dann muss es irgendwo in Summe für beide sich lohnen. Es muss nicht immer ausgeglichen sein. Ja, man muss nur wissen, man muss das Gefühl haben, aber es wird wieder ausgeglichen. Mal vielleicht hat der andere einen Vorteil mehr, mal habe ich einen Vorteil mehr. Aber in Summe passen beide drauf auf, dass das funktioniert. Weil dann funktionieren Partnerschaften.
Genau.
Und Entschuldigung.
Nee, also absolut. Also dieses Wechseln aus diesem klassischen sehr starren Wettbewerbsdenken hin zu einem, ich gebe ja die schönsten Begriffe, Co-Opied, Frenemy, wie auch immer, mal konkurriert man, mal arbeitet man zusammen. Ja. Und immer, also das ist für mich persönlich auch so ein Leitsatz, der total super uralt ist, dieses Quid pro Quo, ja. Ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Thema, was man mitbringen muss, um am Ende des Tages erfolgreich zu sein in dieser Ökosystemlogik.
Marc, wir haben viel über Company Rebuilding gesprochen. Du bist ja bei Atruvia. Wie setzt ihr das Thema dort um?
Genau, also ich glaube, erstmal ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der zu dem, was wir eben diskutiert haben, passt, dass wir Teil von einer genossenschaftlichen Struktur sind, also vom genossenschaftlichen Verbund. Also de facto das Agieren in Netzwerken und das Agieren in Netzwerken, die sehr dezentral, regional organisiert sind, das ist ja quasi der genossenschaftlichen Idee, ist das inne, beziehungsweise ist es in gewisser Weise in die Wiege gelegt worden. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, und da sieht man so Einzelelemente, die wir bei uns umgesetzt haben, die mit dem, was ich in Bezug auf Company Rebuilding beschrieben habe, dann einhergehen. Ich hatte auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, in diesen Netzstrukturen Leadership ganz neu zu denken und sich zu lösen von klassisch hierarchischen Leadership-Strukturen hin zu Rollen, zu Leadership-Rollen und hin zu dem, was man als ein Shared-Leadership-Modell bezeichnet, also zu sagen, wie trenne ich fachliche und disziplinarische Führung oder eher disziplinare Führung im Sinne von Entwicklung von Menschen, wie trenne ich das auf eine sinnvolle Art und Weise voneinander? Und das ist etwas, was wir beides bei uns umgesetzt haben. Wir haben 2020 klassische hierarchisch funktionale Führung aufgelöst, haben Leadership-Rollen eingeführt, 4 an der Zahl.
Kannst du es kurz erklären?
Also, genau, das kann ich gerne machen.
Das finde ich ganz spannend.
Genau, von denen nämlich 2 in diesem Shared-Leadership-Modell sind, wo wir gesagt haben, wir haben den sogenannten Tribe-Lead, der oder die verantwortlich ist für die Wertschöpfung. Und wir haben den oder die People Lead, die sich zu 100% auf die Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzentrieren
kann. Und kann diese Rolle zusammenfallen oder ist diese Rolle immer getrennt?
Die ist getrennt. Die ist bewusst getrennt worden. Ja. Warum? Weil wir gesagt haben, in einer klassischen Führungsrolle in einem Geschäft, das sich fast ausschließlich durch den Faktor Mensch definiert, das ist ja heute so. Also Technologie ist ein freies Gut, Assets sind de facto, also frei, aber sind nicht der differenzierende Faktor, sondern es sind immer Menschen. Da brauchen wir Menschen, da brauchen wir eine Rolle, die sich zu 100% darauf konzentrieren kann, Menschen zu entwickeln. Das sind bei uns die People Leads.
Wenn ich das jetzt im Vertrieb, nehmen wir mal Vertrieb, Das heißt, es gibt dann einen mit, es gibt einen, gibt es einen Vertriebsleiter? Gibt es sowas oder gibt es einen Vertriebs?
Wir haben bei uns ein Service-Feld-Lead und ein Geschäftsfeld-Lead, die Beratung und Vertrieb machen.
Okay, dann nehmen wir Beratung und Vertrieb. So, und der sozusagen, der oder die spricht dann mit den Kolleginnen inhaltlich, was sie zu tun haben. Und alles, was sozusagen, das wäre ja so früher etwas fachliche Führung genannt. Kann man das zwischen fachlicher und disziplinarischer Führung dann unterscheiden?
Ja, genau. Also das genau, der Einfachheit halber kann man das so machen. Genau. Okay. Dass man sagt, der Tribe Lead hat die fachliche Führung, also im Zweifelsfall halt dann auch die Entwicklung der Services und Produkte in der Verantwortung. Und die People Lead ist für die Entwicklung der Menschen verantwortlich. Was aber nicht heißt, weil das so ein bisschen so ein Trugschluss ist bei diesen Shared Leadership Modellen und auch so ein bisschen was, muss ich auch selbstkritisch bei mir sagen, im Bereich, wo man vielleicht am Anfang nicht so drauf geguckt hat, dass Fachlichkeit schon eine Rolle spielt, auch beim People Lead. Also ich bin fest davon überzeugt, du kannst Menschen nicht entwickeln, wenn du den Kontext nicht verstehst. Und du hast auch gar keine Akzeptanz
im Zweifelsfall. Ja. Ja.
Aber du hast halt diese 100%, im besten Fall die 100% Zeit, dich um die Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern. Ich persönlich finde, das ist etwas extrem.
Ja, absolut, absolut. Und wie ist da so die Führungsspanne für das Fachliche bzw. das Disziplinarische?
Wir haben bei uns die Führungsspanne, wir haben jetzt nicht irgendwie eine Untergrenze angelegt, sondern wir haben gesagt, die Untergrenze, genau. Muss ich mal gucken, ob wir sowas bei uns haben. Ja, aber Spaß beiseite, wir haben bei uns 47 ist bei uns die maximale Anzahl von Kolleginnen und Kollegen, die einen People Lead oder eine People Leadin führen kann.
Ja, fachlich oder disziplinarisch?
Disziplinarisch, weil fachlich habe ich ja nicht diese Art von Menschenführung, sondern wir achten halt darauf, dass man diese 47 nicht übersteigt. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich hergeleitet. Egal,
es sind um die 50.
Ja. Aber es sind um die 50. Und das ist so etwas, wo wir zumindest im Moment sagen, das ist eigentlich noch gut handelbar. Ja. Hängt natürlich von der Komplexität der Aufgaben vom jeweiligen Umfeld ab.
Hast du gesagt, 2020 habt ihr das gemacht, also gute 4 Jahre jetzt her.
Mhm.
Habt ihr dann Reviews gemacht und was ist euch dabei aufgefallen? Was habt ihr verfeinert?
Klar, wir haben Reviews in Bezug auf die Gesamttransformation gemacht und auch in Bezug auf die Rollen. Ich denke, dass ich da für uns alle spreche, dass sich die People-Lead-Rolle als solche sehr etabliert hat und auch dieses Shared-Leadership-Modell. Dass es dann natürlich so ist wie immer, ja, es gibt Tandems aus Tribe Lead und People Lead, die super gut funktionieren und die das Potenzial total gut entfalten können. Und es gibt halt auch welche, wo das nicht so hundertprozentig der Fall ist. Wir haben aber uns schon angeschaut, woran liegt es dann im Zweifelsfall. Es ist super wichtig, dass gerade in einem Shared Leadership Modell diese zwei Rollen sehr gut miteinander können und sich verstehen und auf Augenhöhe agieren.
Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und etwas, was, das ist jetzt meine persönliche Meinung, was ich für mich persönlich mitgenommen habe, funktional fachliche Führungserfahrung aus einer klassisch hierarchischen Führungsrolle muss nicht unbedingt ein Vorteil sein, um eine People-Lead-Rolle einzunehmen. Sondern es kann im Zweifelsfall sein, dass ich viel im Projektkontext unterwegs gewesen bin und dort geführt habe, dass das mir im Zweifelsfall mehr bringt, weil wir ja nicht mehr in der klassisch disziplinarischen Führungsstruktur unterwegs sind, sondern in einer Struktur, wo ich eher in Projektkontexten arbeite und halt in diesem Shared Leadership Kontext. Also das ist so ein bisschen das, wo ich sagen würde, ist die klassische Führungserfahrung, ist das jetzt ein wirklicher Benefit für das Ausfüllen von einer People-Lead-Rolle? Ich weiß es nicht genau. Ja, ich würde es nicht unbedingt unterschreiben in allen Fällen. Das ist was man vielleicht am Anfang ein bisschen zu mechanisch angelegt hat.
Wenn man, sowas muss ich ja sozusagen, es gibt immer einen Case dahinter. Ja? Entweder weil man sagt, ich will die Qualität steigern oder ich möchte irgendwie, ich glaube, wir kommen auch mit einer anderen Anzahl von Mitarbeitenden aus oder man kann irgendwie schlagkräftiger werden, Time to Market ist kürzer. Was waren denn so die Messkriterien, die ihr angelegt habt und wie haben die sich sozusagen wahrscheinlich positiv entwickelt, sonst würden wir hier jetzt nicht sitzen.
Ja, zum Glück positiv entwickelt, genau. Also wir haben, und das findet sich jetzt auch in unseren Unternehmenszielen wieder, wir haben gesagt, es ist natürlich wichtig, dass wir etwas Richtung Kunde merken. Dass wir merken, dass die Qualität steigt und vor allen Dingen, dass wir schneller auf Technologie- und Marktveränderungen reagieren. Ja. Das ist aber etwas, das dauert natürlich. Also da haben, glaube ich, viele am Anfang gedacht, so jetzt 2020, wir legen den Hebel um, jetzt ist alles gut. Ja. Das merkt man halt, man merkt das, aber man merkt es halt mit einem gewissen Time-Lag. Was für uns ein ganz wichtiger Punkt gewesen ist und ehrlich gesagt für mich 2020 auch mit einer der Gründe zu sagen, ich starte, also ich wechsle den Job, ist, dass wir die Mitarbeiterdimension auch sehr hoch angelegt haben und gesagt haben, es ist uns auch ganz wichtig, dass die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Kolleginnen und Kollegen, dass die stark zunimmt. Das ist passiert, es ist signifikant gestiegen gegenüber der Zeit vor 2020.
Wie messt ihr das?
Über eine Pulse-Survey nennen wir das, okay. Also über eine Mitarbeiterbefragung, okay. Die halt sehr tief reingeht und wo wir natürlich auch entsprechend, kennst du ja klassisch, die Vergleichbarkeit sicherstellen. Und was für uns ein ganz wichtiger Punkt gewesen ist, und da bin ich wirklich stolz drauf und sehr happy, dass das auch so eingetreten ist, natürlich die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber. Ja? Also wir sind vom Thema Demografie betroffen. Auch wir müssen in wenigen Jahren demografiebedingt dafür sorgen, dass dann entsprechender Durchsatz entsteht, neue Kolleginnen und Kollegen an Bord kommen. Das merken wir jetzt schon, auch wie umkämpft der Markt ist. Und von daher war das Thema Arbeitgeberattraktivität für uns ganz wichtig. Und da haben wir zum Glück ausreichend Erfolge erzielen können und bin da echt stolz drauf, dass wir uns als so attraktiver Arbeitgeber haben positionieren können.
Cool. Supi. Das klingt nach vielen guten Erfolgen, aber auch mit viel Sicherheit, viel Arbeit und Schweiß.
Und auch viel Verbesserungspotenzial.
Natürlich
viel
Verbesserung, noch immer. Absolut, aber ich habe auch eben gerade ein großes Nicken von dir. Die Zeit endet leider so langsam. Vielleicht zum Abschluss die Frage, die ich immer gerne stelle, wenn man morgen sich in die Richtung, sich morgen auf die Reise begeben möchte, von dem, was du gesagt hast. Was wären so die drei Dinge, die man berücksichtigen sollte?
Also ich glaube, so eins der wichtigsten Themen ist, nicht abzuwarten, sondern zu starten, weil ich glaube, viele von uns neigen dazu, zu lange zu warten, bis sie sich auf eine entsprechende Reise begeben und in solche Strukturen transformieren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der hört sich total banal an, ist, das ist immer ein Top-Management-Thema. Ich persönlich halte es für total essentiell und da haben wir halt echt das Glück gehabt und haben es noch immer. Der Vorstand muss hinter so einer Transformation stehen. Also sowas von quasi graswurzelmäßig entstehen zu lassen, echt schwierig bis aus meiner Sicht unmöglich. Und der dritte Punkt, der ist ganz wichtig und das, ich glaube, da ist man gerade aus so einer Management-Sicht immer geneigt, quasi gegen zu verstoßen, wenn man so will, sich für solche Veränderungsprozesse auch die Zeit zu nehmen, die es halt braucht. Das sind starke Veränderungsprozesse. Es ist eine starke kulturelle Geschichte für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn man die Erwartungen zu hoch schraubt, was Effekte betrifft, ich glaube, dann ist eine große Gefahr da, dass man Leute frustriert und dann relativ schnell auch wieder in so alte Verhaltensmuster zurückschwingt. Und von daher sich Zeit zu geben, ist persönlich aus meiner Sicht auch ganz was Wichtiges. Es sind jetzt drei Punkte. Ich hoffe, das reicht jetzt.
Nein, das reicht für heute, mein lieber Marc. Ich danke dir ganz, ganz herzlich und wünsche dir und euch ganz viel Glück bei den nächsten Schritten.
Vielen Dank, Ralf. Hat Spaß gemacht.
Merci.
Wie immer.